Ich hoffe, man merkt das, dass ich gerne singe, ja? Ich hoffe das doch. Singen ist doppelt beten, hat schon Luther gesagt. Und das ist wirklich schön, wenn wir singen können. Ich habe jetzt neulich im Fernsehen, da hört man ja auch manches Richtige, habe ich doch gehört, dass wenn es einem schlecht geht, dass man mindestens 15 Minuten laut singen soll. Und wenn es einem sehr schlecht geht, dann soll man eine halbe Stunde laut singen. Das waren also keine Frommen, das waren irgendwelche Psycho-Leute, die sowas rausgekriegt haben. So. Also singen ist immer gut, immer gut. Und wir werden auch nachher wieder singen. Ich lese uns heute zu diesem Gottesdienst ein Wort aus Epheser Kapitel 4, von Vers 9 an. Oder von Vers 11. Da sagt Paulus, er hat aber einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hinlangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Der letzte Vers war übrigens der Trauspruch von meinen verstorbenen Schwiegereltern, ne? Liebe Geschwister, ein mündiger Christ, der kann auch sehr unbequem sein. Er hat eine eigene Meinung, er lässt sich nicht manipulieren, er folgt nicht kritiklos dem, was irgendwer irgendwann irgendwo im Gemeindeleben sagt oder auch außerhalb über Schriften, YouTube und was es alles für Quellen gibt. Ein mündiger Christ hat seine eigene Meinung. Und trotzdem sucht er die Einheit mit allen Gläubigen. Nicht nur in einer Ortskirche, sondern auch darüber hinaus. Ein mündiger Christ und auch ein mündiger Politiker ist manchmal ein Unbequemer. Wir sehen das auch in der politischen Landschaft. Politiker, die nicht linientreu sind in ihrer Partei, die haben es schwer, die so ein bisschen abweichen. Und so kann das auch innerhalb einer Gemeinde sein. Ich bin immer dankbar gewesen, dass wir in einer Gemeinde leben, wo auch unterschiedliche Meinungen und Überzeugungen Platz haben. Ich nenne extra jetzt keine Reizthemen, um nicht Unruhe zu verbreiten, aber es gibt sehr wohl Themen, wo wir sehr unterschiedliche Auffassungen haben können. Aber Paulus spricht hier von etwas anderem. Er spricht von jedem Wind der Lehre. Es geht um die Lehre, nicht um Meinungen zu Kleinigkeiten, die uns vielleicht auch im gesellschaftlichen Leben begegnen, sondern es geht um die Lehre. Rudolf Tepper hat mich vor vielen, vielen, vielen Jahren einmal gefragt, Hans, was meinst du wohl, was ist das Wichtigste in einer Gemeinde? Habe ich sofort gedacht, die Liebe, ne? Ist doch klar, hört man ja immer wieder, die Liebe, die Liebe, die Liebe. Und er meinte, die Lehre ist aber auch wichtig. Das stimmt auch. Ist denn nicht das Erleben Jesu Christi auch hier in unseren Gottesdiensten das Zentrale, wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir, ach übrigens, ich freue mich jetzt schon am Donnerstag auf ein Gospelkonzert mit dem Oslo Gospelchor in Hannover. Also ich habe ja jetzt schon wieder anderthalb Stunden auf YouTube mir den Chor angehört und kriegt Gänsehaut, ich bin so ergriffen von diesem Chor. Und jetzt mal sehen, wie es live wird. Also das wird dann so richtig schön sein, da wird die Seele, da wird das Herz, da wird das Gefühl, ja, das Gefühl, wir haben sogar Gefühle als Christen. Sollte man nicht glauben, ne? Also das wird bewegt und das will Jesus auch und das hat seinen absoluten Platz. Das hat seinen Platz. Aber eben nicht nur. Ich denke einmal daran, der Herr Jesus Christus war auf dieser Erde und er hat so viel Gutes getan, auch in Form von Wundern. von Heilungen. Aber er hat auch ganz, ganz viel gelehrt. Er hat Lehre verbreitet. Er hat Worte gesagt, die uns im Leben zurechtbringen. Und auch wenn wir die Briefe des Apostels Paulus, aber auch der anderen Apostel lesen, es ist unwahrscheinlich viel Lehre drin. Auch Trost und Freundlichkeiten und aufmunternde Worte, und das ist auch da drin. Aber es ist auch ganz viel Lehre. Was glauben wir? Was ist unser Grund? Worauf stehen wir? Und da gibt es eine Stelle aus dem Galaterbrief, die will ich doch glatt mal lesen. Galater, zu Beginn des Galaterbriefes, Kapitel 1 von 8 bis 9 will ich lesen. Ihr wisst ja, ihr seid ja alles alte Bibelhasen, ihr wisst ja, im Galaterbrief ging es darum, dass manche Gläubige meinten, man müsse sich weiterhin nach dem mosaischen Gesetz verhalten, nämlich Beschneidung, die Ordnungen und Regeln. Und da sagt Paulus etwas hinein: aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden, das anders ist als das, wir euch gepredigt haben, der sei, man mag es nicht aussprechen, der sei verflucht. Heute würden wir sagen, tolerant, seid mal tolerant. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich es abermals, wenn jemand euch ein anderes Evangelium predigt als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Nun, Paulus, du weißt wohl nicht, dass wir nicht fluchen sollen, aber ich spüre hier ganz deutlich die Ernsthaftigkeit des Apostels Paulus, wie wichtig für ihn die gesunde Lehre ist, die uns rettet, nur die uns rettet. Wir haben vor Jahren einmal im Hauskreis, vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, Sabine, das war lange vor deiner Zeit, da warst du noch gar nicht geboren. Da habe ich einmal diesen Text gelesen und ich erinnere mich noch sehr gut, da habe ich enormen Protest und Widerspruch von einer Frau bekommen aus unserer Mitte. Ich sage, das kann man doch so nicht sagen, das ist doch intolerant. Da kann man doch nicht seine eigene Meinung über alle anderen Meinungen stellen. Aber doch genau das ist das. Genau das ist das, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und wir müssen immer wieder erkennen, es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Es gibt hier nur, hat Jesus die Wahrheit gesagt, ist sein Wort die Wahrheit oder eben nicht. Eine andere Stelle, die ich auch erwähnen möchte, ist 1. Korinther 15. Das Kapitel lese ich aber nicht. Da geht es darum, ist Christus auferstanden oder nicht? Wir erfahren ja heute auch selbst in kirchlichen Kreisen, dass das relativiert wird. Ja, er lebt in seinen Worten weiter und all solche Dinge. Paulus widmet diesem Thema ein ganzes Kapitel, wo er darauf hinweist, wenn Christus nicht auferstanden ist, denn ist alles umsonst, dann lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot, dann ist unser ganzes Leben eigentlich in der Nachfolge sinnlos. Es hängt und steht mit dieser Aussage, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Gestorben sind viele Menschen für irgendwelche Überzeugungen, aber auferstanden und von den Toten ist nur einer gekommen und er lebt auch heute. Also ist die Lehre auch unwahrscheinlich wichtig für unser Glaubensleben. Es gibt also kein Entweder-Oder, sondern beides. Beides hat seinen Platz auch. Ich möchte euch, liebe Geschwister, mal daran erinnern, wo eine Gemeinde auch hinkommen kann, wenn sie keine gesunde Lehre mehr hat, wenn hier keine gesunde Leitung auch in der Gemeinde ist, die Gottes Wort so weitergibt, wie es sein muss. Ich erinnere mich an unseren Michael, sage ich extra, unser Schwiegersohn, der ja nun in Braunschweig eine große Gemeinde leitet, der hier einmal zu uns oder wo gesagt hat, er ist so dankbar, er ist ja als Kind hier groß geworden. Ne? Ingrid hatte ihn ja in der Kinderstunde, er war ja der Bravste von allen, stimmt das? Aber er hat mal gesagt, er ist so dankbar für die gesunde Lehre, die er hier in dieser Gemeinde erleben durfte und hören durfte. Er ist ja dann von hier auch dann zur Bibelschule und hat andere Gemeinden kennengelernt und hat gemerkt, was es auch teilweise für Irrlehren gibt und für Verirrungen. Haben wir sowas hier in unserem Umfeld auch schon erlebt? Wer kennt denn noch die Pilger nach Jerusalem oder Pilgrim nach Jerusalem? Ne? Einige können sich erinnern. Geschwister haben, meine ich, ja, ich habe es gehört, sogar ihr Haus verkauft, alles aufgegeben, um mit nach Jerusalem zu pilgern. Und das Ganze ist dann im Sande, im Nichts verlaufen. Ich bin so froh. Ich habe heute noch Schriftstücke, die Gerd, da ist dein Name auch drauf, wo die Gemeindeleitung hier unterschrieben hat und gesagt, wir gehen da nicht mit. Wir warnen vor dieser Bewegung. Das ist so wertvoll, wenn wir in unserer Gemeinde Männer und Frauen haben, die die Richtung vorgeben. Die leere Wort des Glaubens ist ja nicht tot zu kriegen, die gibt es ja immer noch. Glaube und bekenne und nimm. Das, was du willst, musst nur richtig glauben, du kriegst das. Pustekuchen. Da kann ich nur sagen, Pustekuchen. Ich erinnere mich an eine Geschichte hier bei einer BFP-Tagung in Buchholz war es wohl, wo darüber dann geklagt wurde. Ich nenne den Namen bewusst nicht. Geschwister, die hier bei uns in der Gemeinde, ein junges Ehepaar, die hier bei uns in der Gemeinde, ja, um den Segen auch für ihren neuen Antritt in den Ostgebiet, ne, in der ehemaligen DDR angetreten haben. Und die waren so Feuer und Flamme für ihren Dienst. Und sie waren auch der Meinung, wenn du richtig glaubst, dann wird der Kranke gesund, so wie du es nur willst. Und du, wenn du richtig betest, wird das geschehen. Und der Kranke ist gestorben. Und sie haben einfach nicht aufgehört zu glauben. Sie meinten, der Kranke müsse nun aus dem Grab heraus auferstehen. Und ihr könnt euch vorstellen, er ist nicht auferstanden. Und ihr könnt euch vorstellen, welchen Schaden das anrichtet in dem Herzen der Betroffenen und in der Gemeinde und in der kleinen Stadt oder Dorf oder was das da war. Gott bewahre uns. Den Toronto-Segen brauche ich wohl nicht mehr erwähnen, den kennen wir auch. Da bin ich auch so dankbar, dass wir hier in dieser Gemeinde ohne größeren Schaden da durchgekommen sind. Und jetzt darf ich mal in unsere Nachbargemeinde schauen, Klenze-Dannenberg. Was ist da noch vor wenigen Jahren passiert? Rainer, du wirst das besser wissen, ne? Hat man die Bibel verbrannt, weil man sagte, wir brauchen keine Bibel mehr? Wir brauchen nur noch Geist Gottes und irgend so ein charismatischer Führer hat alle verführt. Häuser haben sie verkauft, alteingesessene Christen. Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht, was möglich ist, auch in unseren Kreisen. Und deshalb, Geschwister, lasst uns Acht haben auf das, was hier gesagt und gepredigt wird. Wir haben Gottes Wort. Wir können es selbst lesen und studieren. Hörte ich jetzt in den Nachrichten, Kenia, habt ihr auch gehört, hungern sich Christen zu Tode, damit sie Jesus sehen? Habt ihr nicht gesehen? Ich hab's, ja. Die entsprechenden Regierenden schreiten jetzt ein, natürlich, aber sind schon viele Menschen gestorben, Kinder gestorben, teilweise sind sie gefesselt worden, damit sie nicht essen und sowas alles. Alles in dem Namen Gottes. Was soll ich noch sagen? Also wir sind nicht irgendwo auf einem anderen Stern, sondern die Irrlehren waren von Anfang an auch in den Gemeinden präsent. Deshalb sehen wir ja auch, dass Paulus so hart gekämpft hat und darauf hingewiesen hat, wir brauchen eine gesunde Lehre, die uns bewahrt auch. Denn von Anfang an waren immer auch Menschen da, die irgendwo, auch meistens um sich selbst, Menschen um sich zu scharen mit ihrer Meinung, waren schon immer da. Und wir müssen aufpassen, wir brauchen Gottes Wort. Die gesunde Lehre oder die gesunde Grundlage unseres Glaubens ist das Wort Gottes. Ratgeber gibt es ja genug, Stimmen, kluge Bücher. Viele Bücher machen hat kein Ende. Kannst du lesen, fromme und auch nicht fromme. Es gibt sogar Tee, der dir einen guten Ratschlag gibt. Fienchen, wo bist du? Da habe ich doch glatt ein Öko-Tee geschenkt gekriegt. Ich bin ja so ein Öko-Freund. Schon die Verpackung, grau aus Altpapier und so alles. Aber schmecken tut er gut. Sagen. Aber ich bin ganz erstaunt, da ist ja mal so ein Zettel am Teebeutel. Da steht dann drauf, wie lange man ihn brühen muss. Aber hier steht was anderes drauf. Lächle und der Tag ist schön. Der Weg ist das Ziel. Was du denkst, das bist du. Ich habe gedacht, wenn da Bibelsprüche draufstehen würden, das wäre schön. Also wir werden schon von allen Seiten mit Weisheiten und klugen Worten bombardiert und es ist so wichtig, dass wir immer wieder zurückkehren auf die Grundlage, die unumkehrbar, zeitlos, wichtig und gültig ist, Gottes Wort. Und deshalb müssen wir es auch lesen. Ist noch gar nicht lange her, vielleicht ein paar Wochen, da war ich noch jugendlich. Da bin ich mal von der Jugendstunde nach Haus gefahren, werde ich nie vergessen. Mit einem jungen Mann, auch vielleicht zu 14, 15, auf dem Fahrrad. Da haben wir auch übers Rauchen gesprochen, weiß ich noch. Und da habe ich ihm kluge Worte gesagt. Und dann sagt er zu mir, du, aber das kann nicht alles stimmen, was in der Bibel steht. Das kann nicht alles stimmen. Ich sage, wieso denn nicht? Naja, das mit dem Mann im Mond, das stimmt doch nicht. Es gibt doch keinen Mann im Mond. Ich sage, hör mal. Wieso steht da was vom Mann im Mond? Ja, das habe ich gehört. Ich war zwar noch nicht so bewandert in der Bibel, aber so viel wusste ich, dass in der Bibel nichts vom Mann im Mond steht. Ne? Von daher ist das schon ganz gut, wenn wir so ein bisschen wissen, wir brauchen nicht Theologie studieren, ein bisschen wissen, was da drin steht. Ich erinnere mich auch einmal, wie ich als Jugendlicher zu meiner Mama gesagt habe, Mama, das mit dem Abendmahl, das muss doch nicht sein, habe ich gesagt. Muss doch nicht sein, weil das die Rituale, das war mir so ein bisschen suspekt. Da hat meine liebe alte Mutter gesagt, aber es steht doch geschrieben. Es steht doch geschrieben, du sollst das machen. Und da war ich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Aber wie kommt das denn nun, liebe Geschwister, wenn sich alle auf das Wort Gottes beziehen? Alle auf das Wort Gottes berufen. Das tun ja die Christen alle, eigentlich alle. Wie kommt es dann, dass wir trotzdem so viele unterschiedliche Meinungen haben? Gut, eine Möglichkeit ist, man lässt alles das weg, was einem nicht so gefällt oder was man nicht so versteht. Man ignoriert das. Man macht das vielleicht so, wie ich beim Gitarre spielen. Da sind manchmal so schwere Griffe drauf, ne? Wer hat denn damals gesagt, der musste Cis-Moll spielen? Kenne ich überhaupt nicht, ja. Da gibt es so Aufkleber, die kann man einfach rüberkleben, dann ist da kein Cis-Moll mehr und dann spielt man halt das, was man kann, ne? Hauptsache, man merkt das nicht, ne? Habe ich euch was verraten? Also, das kann man auch so mit dem Wort Gottes machen. Man filtert sich das aus, was einem so kommt. Aber nein, wir wollen das ganze Wort Gottes stehen lassen, auch wenn manche Stellen wirklich schwierig sind. Und dann habe ich doch auch festgestellt, wir haben nicht selten unsere persönlichen Empfindungen, unsere Prägungen, unsere Vorlieben, so wie wir es halt gewohnt sind, was wir nun schön oder nicht schön finden, wir haben oft dieses persönliche, subjektive Empfinden einfach über Gottes Wort gestellt und haben dann versucht, das Wort dafür passend zu machen. Ich nenne euch ein paar Beispiele. Ihr kennt doch das Thema der Mode. Wer kennt das nicht? Hier sitzen ganz viele Frauen, die sich die Haare abschneiden lassen. Ist ja so, ne? Das war mal, früher nannte man die Frauen, die gläubig waren, die hatten eine Glaubenszwiebel. Kennt ihr das auch noch? Die haben die Haare hinten Sigrid, du weißt das, ne? So, weil man der Meinung war, die Haare dürfen nicht abgeschnitten werden. Umgekehrt hat Paulus gesagt, weißt du nicht, dass das eine Unehre ist, wenn der Mann langes Haar trägt? Habe ich heute extra nochmal nachgeguckt. Johannes fühlt sich angesprochen. Das sind so Themen, da kann man sich dran aufreiben. Oder das Tanzen, naja, Tanzen, wir haben gesungen, ich tanze vor dem Herrn und wie schwer fiel das denn, endlich mal zum Tanzunterricht zu gehen, also Moni denn, ne, da steckt so viel Prägung drin und der Schmuck, nicht, oder bunte Fingernägel, oh, schrecklich, ich mag ja kein Piercing, ich mag auch kein Tätowieren, Entschuldigung, wenn ja jemand tätowiert ist, das sind doch alles persönliche Empfindungen. Da habe ich doch neulich tatsächlich eine Predigt im Internet gehört von einem Bruder, den ich wirklich sehr schätze sonst, auch mit seinen Überzeugungen und auch mit seiner evangelistischen Art, aus Pforzheim ist er übrigens. Aber da hat er sich mit allen Kräften versucht, dafür stark zu machen, dass Tätowierung Sünde ist. Ich mag keine Tattoos. Okay, ne? Dieter, du auch nicht, denke ich mal. Ne? Aber das ist nicht der Maßstab, was ich mag oder nicht mag. Und dann werden so Stellen herangezogen, ja, ihr sollt euch keine Anritz oder Einritzung der Haut machen für Tote. Ein ganz anderer Zusammenhang, ganz andere Bedeutung. Auch wenn es um den Schmuck geht, um den Schmuck, also ob das jetzt Piercing, Nasenringe, Ohrenringe oder was auch immer ist, ob ich das mag oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern wir müssen gucken, hat Gott dazu etwas gesagt oder nicht? Und ich tue das jetzt nicht, ich rate euch einmal, lest mal Hesekiel Kapitel 16, merkt euch das. Hesekiel Kapitel 16, wo es um den Schmuck für die Frau geht. Wie positiv Gott hier den Schmuck darstellt. So viel zu diesem Thema, wo wir unsere persönlichen Empfindungen einfach zum Maßstab der Dinge machen. Das gibt Reiberei, das gibt oft Schwierigkeiten. Gut, das andere ist natürlich, wir dürfen Gottes Wort nie aus dem Zusammenhang nehmen. Wenn du aus dem Zusammenhang etwas reißt, kannst du jeden Quatsch machen, jeden Quatsch. Es muss immer im Kontext, immer gesehen werden, zu wem, in welche Situation hat Gott hier gesprochen, hat Gott hier Regeln gesagt. Gut, und das andere, das ist mir eigentlich das Wichtigste, Gottes Wort muss immer mit seinem Wort ausgelegt werden. Das heißt, ihr erinnert euch, als der Herr Jesus in der Versuchung war, womit hat der Satan ihn angegriffen? Mit dem Wort Gottes. Er hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, und dann hat er auch Bibeltexte zitiert, und was hat Jesus darauf geantwortet? Wiederum steht auch geschrieben, dieses Ja, aber, das wird uns bewahren, dass wir nicht links und nicht rechts vom Pferd fallen, sondern dass wir draufbleiben. Ihr kennt die Geschichte aus Matthäus 19. Matthäus 19, da wurde der Herr Jesus gefragt, darf sich denn ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheiden? Der Herr Jesus aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ja, aber warum hat uns denn Mose den Scheidebrief gegeben? Jesus antwortet, Mose hat euch erlaubt, einen Scheidebrief auszustellen, weil ihr so hartherzig seid, weil ihr so grausam seid, weil ihr die Frauen weggeworfen habt wie ein Stück Dreck, sie rechtlos gelassen habt. Aber von Anfang an war es nicht so, sagt Jesus. Und da führt er das zurück und deutlich auf die Schrift, die die Grundlage für alle Menschen alle Zeiten sein wird. Gott hat geschaffen Mann und Frau in einer Einheit. Es gibt nur zwei Geschlechter nach Gottes Plan, Mann und Frau. Und es gibt auch nur eine Art von Ehe, keine Ehe für alle. Es gibt nur die Ehe in Gottes Augen zwischen Mann und Frau. So viel als kleine Seiteninformation. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort kennen und ernst nehmen. Aber eben nicht einseitig. Ich könnte jetzt auch hier anführen, ja, aber da gibt es doch noch das Neue Testament, auch wenn es um das Thema Scheidung geht. Und da steht im 1. Korinther 7, auch das will ich nicht lesen, aber wenn ihr mal an so einem Thema dran seid, schaut mal hinein, was dort steht im 1. Korinther 7. Unter welchen Umständen, unter welchen Bedingungen, Jesus selbst sagt ja auch, es sei denn wegen Ehebruchs, nicht? Ist eine Ehe auch auflösbar. Aber muss nicht aufgelöst sein, aber kann aufgelöst werden. Aber im 1. Korinther 7 wird das von Paulus nochmal detailliert. Auch darüber streiten sich die Gelehrten, das weiß ich. Es gibt schwierige Stellen im Wort Gottes und das dürfen wir auch aushalten. Wir dürfen auch diskutieren und müssen auch unsere Position finden. Aber wir werden immer gut bewahrt werden, wenn wir Gottes Wort als die Grundlage all unserer Reden nehmen. Also 1. Korinther 7. Oder ich habe gestern gerade ein Buch von Reinhard Bonnke angefangen zu lesen. Sabine, wo bist du? Wo ist er denn? Regine. Wo ist Regine denn? Ach, das ist Regine, so ein dickes Buch, ne? Ja, habe ich gelesen. Aber da geht es um die Zeit vom Reinhard Bonnke, seinen Vater, wie der auch im Nazireich verstrickt war. So. Und als Christ wohlgemerkt gar nicht gemerkt hat, welchem Regime er da gedient hat. Ist ja vielen so gegangen, die erst hinterher gemerkt haben, was da wirklich los war. Und es gab wohl keine Regierung hier in Deutschland, die Römer Kapitel 13 am liebsten zitiert hat, nämlich jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit ohne von Gott eingesetzt. Kann man so sehen, ne? Also blinder Gehorsam, das tun, was Hitler sagt. Wenn man das so einseitig sieht und die Bibel nicht kennt, sagt man, müssen wir machen. Müssen wir eben nicht machen. Dietrich Bonhoeffer hat auch erkannt, dass in Apostelgeschichte 5,29 steht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das gilt auch für uns heute. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir müssen uns nicht dem Geist dieser Welt anpassen. Wir müssen das nicht. Wir dürfen den Mund aufmachen. Und wir haben es so gut, dass wir auch hier als Christen zu den verschiedenen gesellschaftlichen Themen sehr wohl unseren Mund aufmachen müssen und sollten. Es gibt ja auch Leute, zum Glück bei uns nicht so sehr, aber hin und wieder habe ich es doch gehört, die meinen, in der Apostelgeschichte Kapitel 2, als die Gemeinde ganz frisch so lebendig war, das war so schön, da haben sie alles verkauft, haben den ganzen Tag gefeiert, haben Gottesdienst gefeiert, haben gegessen, getrunken, alles was so war, haben sie untereinander aufgeteilt, arbeiten brauchte man nicht, Axel, kannst vergessen, ne? Arbeiten nicht. Nur noch feiern, ne? Das war doch schön, ne? So, von wegen. Da träumen manche von, nicht mehr arbeiten müssen und so. Und dann, jeder gibt alles und ich genieße das. Und da ist ja einer von meinen Lieblingszitaten, hat der Apostel Paulus gesagt, 2. Thessalonicher 3, Vers 10, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wohlgemerkt, wer nicht arbeiten kann, das ist ganz was anderes, wenn du krank und schwach bist, ne? Aber wenn du nicht arbeiten willst, weil du eine faule Socke bist, dann brauchst du auch nicht essen in Gottes Augen. Das ist doch, auch dieses Wort ist wieder von Politikern missbraucht worden. Nicht? Das ist auch wieder missbraucht worden. Wir können alles missbrauchen. Also achten wir darauf, dass wir immer sehen, jawohl, es steht geschrieben, aber es steht auch geschrieben. Ich habe wohl das Buch Hiob so oft gehört über meine Hörbibel wie kein anderes Buch. Ihr kennt ja den Hiob. Und der Hiob hatte ja alles und man hat ihm alles weggenommen. Gott hat ihm alles weggenommen oder erlaubt, dass ihm alles weggenommen wurde. Und da sagt er, nachdem er so ja von seinen ganzen Besitztümern, besonders von seinen Kindern, ja, die waren verlustig, wie er denn sagt, nackt bin ich zur Erde gekommen, auf die Welt gekommen, nackt fahre ich wieder dahin. Der Herr sei gelobt. Also wie kann er sowas sagen? Kommt da nicht in uns manchmal so, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt, so heißt der Spruch ganz. Da denken wir, Hiob, du bist ja ein Übermensch, ne? Solche Menschen gibt es doch gar nicht. Solche Übermenschen. Und da kann das schon sehr tröstlich sein, wenn wir ein paar Kapitel weiterlesen, bis Kapitel 3. Was war da? Da hat er seinen Tag verflucht. Warum bin ich überhaupt geboren? Warum bin ich auf die Erde gekommen? Die tiefe Verzweiflung, die hier ein Hiob auch durchlebt und durchleidet, die dürfen wir uns auch zu eigen machen. Und nicht nur wie damals unsere Schwester, ich darf es ruhig mal sagen, Schwester Gerberding, kann ich nicht vergessen, wie die Kühe ihr die Erbsen vor der Tür abgefressen haben. Und was hat sie gesagt? Ach, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ja, das ist auch ein Vergleich, ne? Wir haben Abendmahl gefeiert und wir lesen jedes Mal die Worte auch des Abendmahls. Und ihr wisst, wir hier als Freikirche, wir glauben, dass es ein Gedächtnismahl ist, dass wir durch das Nehmen des Brotes und des Weins oder auch des Saftes und so weiter in dem Gehorsam der Worte Jesu sind, wo er gesagt hat, das tut zu meinem Gedächtnis. Und so oft er das tut, verkündigt ihr damit den Tod des Herrn. Es ist für uns so eine Symbolik. Da seid ihr ja stimmig mit. Es gibt aber auch kirchliche Lehrmeinungen, die sagen, katholische Kirche, dieser Wein, dieses Brot verwandeln sich in dem Augenblick in tatsächliches Blut und in tatsächlichen Leib Jesu. Die haben das gleiche Wort und interpretieren das ganz anders. Und da kann man jetzt wirklich drüber diskutieren. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir das richtig handeln. Oder auch die Taufe, das habe ich jetzt gar nicht auf meinem Zettel, ist die Taufe das Sakrament, das uns selig macht? Wohl kaum. Paulus sagt an einer Stelle, ich bin nicht gekommen zu taufen. Das finde ich so spannend. Ich bin nicht gekommen zu taufen. Damit spricht er ja nicht gegen die Taufe, sondern er sagt, ich bin gekommen, das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, dass sich Menschen bekehren, dass sie neu werden. Das ist der Schlüssel. Darauf kommt es an. Und die Taufe folgt dem dann. Aber es ist nicht das Ritual der Taufe, was uns selig macht. Bei all diesen Punkten merken wir, dass wir auch schnell aneinander geraten können. Ganz schnell. Und das habe ich mir so aufgeschrieben. Unsere Erkenntnis ist und bleibt Stückwerk. Das sagt der Apostel Paulus auch im 1. Korinther 13, als es um das hohe Lied der Liebe geht, was wir ja alle kennen. Es ist und bleibt Stückwerk. Und trotzdem haben wir die Pflicht, auch um die Wahrheit zu ringen und zu kämpfen und auch zu diskutieren. Es macht aber der Ton die Musik dabei. Deshalb rate ich jetzt nochmal fettgedruckt, lies und höre Gottes Wort, fleißig, regelmäßig, rede und diskutiere auch darüber mit Geschwistern, frage und hinterfrage, was man dir vorsetzt, egal ob durch Bücher, Gespräche, Predigten, auch was ich heute gesagt habe, Hauskreis und so weiter. Aber alles unter Gebet und Bitte um den Heiligen Geist. Denn Jesus Christus hat gesagt bei seinen Abschiedsreden, der gute Heilige Geist, der Tröster, wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und ohne den Geist Gottes werden wir auch mit dem Wort Gottes nie zurechtkommen. Wir brauchen auch einen inneren Kompass. Und da, glaube ich, habe ich wieder die gute Hoffnung, dass wir sehr wohl auch gut zueinander finden, auch wenn wir an manchen Punkten sagen, du, das sehe ich ein bisschen anders und das darfst du ein bisschen anders sehen. Aber die Grundidee soll bleiben. Ich möchte abschließen mit etwas, was wir hier in der Gemeinde eigentlich nie beten oder aufsagen. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Viele werden es kennen, ne? Ich glaube, das ist auch mal gut zu hören. Woran glauben wir eigentlich als Christen? Ich denke, wir können alle damit sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. Amen.